theoretisch hier unten erscheinen, siehst du, und jetzt nimmt er da oben keine weitere Spur auf. So, wunderbar. Ich bin begeistert.
Wow.
Vielleicht kriegen wir es heute noch geschissen.
Hello.
So. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von My Life, My Shit Show, in der wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns sowohl fasziniert als auch frustriert, nämlich Narzissmus. Ein relativ inflationär verwendeter Begriff heutzutage. Und ja, das klingt jetzt erstmal nach Therapiesitzung, die wir hier abhalten wollen, aber keine Sorge, wir sind hier, um drüber zu lachen, um ehrlich zu sein. Zumindest jetzt mal im ersten Moment. Nicht, dass es auch sehr dramatische Momente in unseren Erfahrungswerten, was Narzissmus betrifft, geben will. In dieser Episode werden wir die schillernde Welt des Narzissmus erkunden in Form von Erfahrungsaustausch. Ich teile meine eigenen haarsträubenden Erlebnisse und wir sprechen über die unterschiedlichen Gesichter des Narzissmus, vom grandiosen Ego bis hin zu den versteckten Machenschaften unserer charmanten Zeitgenössinnen, zumindest in meinem Fall. Mir gegenüber sitzt Daisy. Ich bin heute nicht alleine, deswegen rede ich auch schon die ganze Zeit in der Wir-Form. Und Daisy und ich haben festgestellt, dass wir mit Narzissmus völlig unterschiedliche Erfahrungen und dennoch die gleichen gemacht haben. Deswegen kommt mit uns auf die Reise und seid bereit für einen ehrlichen und humorvollen Austausch über den schmalen Grat zwischen Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Ich würde sagen, Daisy, stell dich erstmal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist deine Lieblingsfarbe? Und wann warst du heute das letzte Mal auf dem Klo?
Oh, das sind aber sehr intime Fragen. Okay, ich mach mich mal nackig. Hi, ich bin Daisy, ich bin 43 Jahre alt und war schon einmal verheiratet. Aktuell mit meinem jetzigen Mann habe ich 2 Kinder und meiner ersten Ehe zum Glück kein Kind, wie man nachher dann auch gleich hören wird.
Deine erste Ehe war nämlich die mit dem Narzissten, ne?
Richtig.
Genau. So, ich bin die Jen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Die schon die eine oder andere Folge gehört haben, wissen Bescheid. Und ich habe zwei Narzisstinnen gedatet.
Du gibst dich ja mit einer nicht zufrieden.
Nee, ich bin da ein Magnet für. Und warum das so ist, da kommen wir auch noch zu, ne?
Ja, also ich muss mal so sagen, wenn man einmal mit einem Narzissten zu tun hatte, egal jetzt ob Männlein oder Weiblein, also es zieht automatisch.
Ja,
also wir finden sie einfach faszinierend, obwohl wir genau mittlerweile genug Erfahrung haben zu wissen, das geht schief.
Lass die Finger weg.
Hör auf, dir die Finger zu verbrennen, aber du rennst mit voller Liebe in diese Fritteuse.
Also wir sind aber zumindest mal selbstreflektiert genug, um zu wissen, dass uns sowas passieren könnte und wir wissen um Narzissmus. Das wissen aber die meisten da draußen nicht unbedingt.
Ich muss mal dazu sagen, das habe ich auch erst durch dich gelernt.
Das ist richtig. Leute, sucht euch eine Therapeutin aus der Psychotherapie als Freundin.
Und geht vorher erst mit einem Familienmitglied in Therapie.
Ja. Und dann lernt man die lustigsten Leute kennen, wirklich. Und man lernt was fürs Leben. Aber um jetzt nochmal auf den Narzissmus zurückzukommen, für diejenigen von euch da draußen, die sich mit diesem Wort noch schwer tun, wo es eigentlich herkommt. Ich sage, dass es mittlerweile sehr inflationär benutzt wird. Jeder, der nicht so ganz nach der Nase des Partners oder der Partnerin teilt, der bekommt direkt Narzissmus unterstellt. Leute, so einfach ist es nicht. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Eine Persönlichkeitsstörung hat unter anderem das Merkmal, dass sie in der Kindheit angefangen hat. Das heißt, wenn ihr nicht um die Kindheit eures Partners oder eurer Partnerin wisst, könnt ihr nicht sagen, ja, es handelt sich hier um Narzissten. Und ich würde euch generell davon abraten, irgendwelche Pseudodiagnostiken da rauszuhauen über euren Partner oder eure Partnerin.
Dr. Google lässt grüßen.
Genau, Dr. Google lässt grüßen. Lasst das. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Was eine Persönlichkeitsstörung von anderen Störungsbildern, wie beispielsweise der Depression oder der Angststörung, unterscheidet, ist diese Menschen sind so, wie sie sind. Man muss sie so nehmen, wie sie sind. Wenn Persönlichkeitsstörungen zum Therapeuten gehen, haben sie selbst einen Leidensdruck. Der Narzisst oder die Narzisstin hat keinen wirklichen Leidensdruck, denn die manipuliert ihre Umwelt so, dass sie am Ende als Gewinner oder Gewinnerin rausgeht und sie sind nicht fähig, also tatsächlich nicht fähig. Ich weiß, das hört sich unglaublich gemein an, aber sie sind nicht fähig, erstens Empathie für andere zu empfinden, wenn dann nur in einem sehr, sehr geringen Maß. Sie kennen nur sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse. Und was Narzissten auf gar keinen Fall machen, ist Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Die finden immer einen anderen Schuldigen drumherum.
Weißt du, was mir hier gerade durch den Kopf geht?
Was?
Pippi Langstrumpf.
Pippi Lang? Ja.
Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Also man könnte meinen, dass Pippi Langstrumpf so ein bisschen dieser Satz das Mantra für Narzissten ist. Aber um jetzt nochmal genauer darauf einzugehen, welche Unterschiede es auch einfach in narzisstischen Persönlichkeitsstörungen gibt. Ich möchte da jetzt nicht zu tief einsteigen, sonst wird es zu fachlich und mir gehen die Zuhörer jetzt flöten. Ich möchte jetzt mal in zwei Kategorien unterscheiden. Das ist einmal der Narzisst, der von seinem eigenen Ego getrieben ist, der im Prinzip schon größenwahnsinnig ist. Also diese Menschen sind davon überzeugt, dass sie Dreh- und Angelpunkt der Welt sind und dass sie alles da draußen verdient haben und auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen müssen. Das ist der sogenannte grandiose Narzissmus. Die haben dieses übersteigerte Selbstwertgefühl und das Bedürfnis nach Bewunderung und vor allem ein mangelndes Interesse an dem Gefühl anderer.
Darf ich ganz kurz dazwischen grätschen?
Ja.
Mir ist tatsächlich eben noch was eingefallen.
Was denn?
Genau zu diesem Punkt.
Ja, bitte, teils uns mit.
Da waren wir noch nicht verheiratet zu diesem Zeitpunkt. Und es gibt ja so tolle, große Versicherungen und Ähnliches, die ja nach dem Schneeballprinzip funktionieren.
Mhm.
So auch diverse Kosmetik und so Sachen. Und da waren wir bei einem Unternehmen, das nenne ich jetzt nicht wegen Werbung und so, der hat sich da echt belabern lassen. Das Problem war irgendwie nur aus irgendeinem Grund. Ich weiß ihn bis heute noch nicht, aber ich glaube, es ging einfach nur um Geld. Weil sie haben damit geworben, ah ja, wenn du so und so viel Versicherungen abschließt, ne, und irgendwann sind dann die Meetings auf irgendeiner Insel mit Pool unter Palmen und schieß mich tot.
Was der Narzisst verdient hat, ne?
Ja, klar, hat sich ja erstmal jeder verdient, ne, so nach dem Motto. Und das ist ja total easy, ja klar, kriege ich hin. So, jetzt haben die mich aber da hingeschleift. Ich glaube, da waren wir sogar in Ludwigshafen. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Also in dieser Gegend war ich definitiv noch nie. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich hätte was unterschreiben sollen. Für ihn.
Oh.
Quasi hätte ich bürgen müssen oder sollen für ihn. Ich war sein Bürger.
Interessant.
Und das Schöne war, nicht nur er stand vor mir, ich habe das jetzt zu unterschreiben, sondern natürlich auch dieses Unternehmen zu dritt.
Wow.
Das heißt, ich hatte da mindestens 4 Leute um mich rum, weil ich habe mir das natürlich auch angehört und so weiter, kannte dieses System aber tatsächlich von was anderem, wo ich dann genau gewusst habe, also das hat die Gespräche von den Erwachsenen damals habe ich halt mitgekriegt und das irgendwie kam mir das halt komisch vor. Und habe nur da gesessen und ich so, sag mal, weißt du eigentlich, wie viele Sachen du verkaufen musst, um überhaupt dahin zu kommen? Dann ging's los. Ich sag mal, in der heutigen Sicht, was ich ja damals nicht wusste, weil mit Narzissmus kannte ich mich ja mal so null aus, wurde ich unter Druck gesetzt. Ich lieb ihn nicht. Ich würde ihn ja nicht unterstützen. Ich würde seine Ziele nicht unterstützen. Und ich würde ja ihm nicht helfen wollen. Das habe ich mir eine ganze Woche anhören müssen.
Oh, wow.
Das war tatsächlich zum Schluss so, dass ich natürlich schon am dritten Tag an mir gezweifelt habe, liebe ich ihn wirklich nicht? Möchte ich ihn wirklich nicht unterstützen? Warum unterschreibst du nicht einfach? Glaubst du an ihn nicht? Also ich habe mich ja selbst in Frage gestellt.
Obwohl du aber wusstest, dass das ein Schneeballsystem ist und ihr beide finanziell auf die Fresse fallt.
Aber sowas, und wir hatten ja beide kein Geld. Also ich steckte in der Ausbildung und er war jetzt auch nicht gerade unbedingt mit
Der Wahnsinn. Das heißt, der hat sich in seinem Kopf konstruiert, weil er so großartig ist, ich krieg das schon hin, aber hat die Konsequenzen versucht zu umgehen, indem er dich vorgeschickt hat.
Richtig. Und die haben mich natürlich auch noch mit schön unter Druck gesetzt. So
ja,
nach
gut,
dem Motto,
das ist
die Kleine,
ja ganz logisch.
Ne?
Das ist ja ganz logisch.
Hat
das
ja keine eigene Meinung
ja
und so.
Dir, möchte ja an dir verdienen, ne?
Richtig.
Find ich schön. Das ist
hat
so
nur gerade, weil das kam eben so, boah, ich habe daran gar nicht mehr gedacht. Das war wieder so der Daisy-Moment. Deswegen.
Also Daisy hat euch jetzt gerade mal mit einem konkreten Beispiel eines übersteigerten Selbstwertgefühls bereichert und auch vor allem, wie dieses übersteigerte Selbstwertgefühl dann aber Konsequenzen umgehen möchte, indem es andere vorschickt, ne? Und jetzt mal abgesehen von diesem übersteigerten Selbstwertgefühl, haben die auch eine Überheblichkeit an sich. und eine Prahlerei und eine Neigung zu dominierenden Verhaltensweisen, die ist so unschön. Mhm. Und eigentlich müsste da auch jeder drüber stolpern. Die machen das aber so geschickt, dass die sogar in ihrem sozialen Umfeld total beliebt sind. Und Narzissten findest du ganz häufig in sozialen Organisationen, weil sie da nämlich den Arsch gepudert bekommen dafür, dass sie so tolle Menschen sind, ne?
Ja, ich musste mir ja sogar von seiner Familie anhören, was mir einfallen würde, warum ich sie schon erschrieben habe.
Siehst du, ja. Also
er ist ja so toll.
Narzissten kontrollieren aufgrund dessen, dass sie sich nach außen hin so gut verkaufen können, dass die Umwelt überhaupt nicht daran denkt, dass an diesem Menschen irgendwas falsch sein könnte. Ne? Und das Krasse ist auch, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen in dieser Hinsicht gibt. Denn Männer zeigen oft extreme Grandiosität und ein Wettbewerbsverhalten, während Frauen subtiler agieren können. Nämlich durch ganz viel Charme und Manipulation. Und das ist ja das, worauf ich dann reingefallen bin. Wobei ich ja eher auf die Kategorie nochmal vulnerabler Narzissmus reingefallen bin. Das ist die andere Kategorie. Da sind die Merkmale ein geringes Selbstwertgefühl, eine Überempfindlichkeit gegenüber Kritik und eine starke Neigung zur Selbstkritik auch. Und im Verhalten zeigt sich das dann in Form von Rückzug, passiv-aggressive Reaktion und ein übermäßiges Darstellen von einem Opferstatus. Das ist mir ja begegnet. Dieses, ich bin an nichts schuld und alle wollen mir was Böses. Und erstaunlicherweise, diese Menschen, wenn du es mit denen zu tun hast, die haben noch nie in ihrem Leben was falsch gemacht. Alle anderen drumherum sind immer schuld. Und wenn du dich darauf ansprichst, dann bist du ja auch in der Suppe mit drin, die ihnen was Böses wollen. Ne? Und Frauen zeigen häufig einen verletzlicheren Ansatz und vermeiden direkte Konflikte in solchen Situationen, während Männer mal wieder aggressiver auf eine wahrgenommene Bedrohung agieren. Ich habe den vulnerablen Narzissmus abgekriegt. Ich nenne ihn auch gerne versteckten Narzissmus, weil er eben nicht so offensichtlich durch diesen Größenwahn geprägt ist, wie das, was du erlebt hast. Dein Ex-Mann war aber der klassische Narzisst und wurde ja auch irgendwann handgreiflich.
Ja, auch so, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Also es ging von jetzt auf sofort. Also habe ich auch nicht mitgerechnet. Klar, ich habe immer gemerkt, da sind Aggressionen da. Klar umschifft man diese natürlich dann oder versucht sie zu umschiffen, dass es dich nicht trifft auf irgendeine Art und Weise.
Wie versucht man das? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Partner gehabt oder eine Partnerin, wo ich hätte sagen müssen, ich muss mir jetzt Gedanken um mein Leibeswohl machen. Wie umschifft man solche Situationen?
Also ich würde jetzt tatsächlich auch nicht behaupten, dass ich sage, ich habe jetzt Angst um mich oder dass mir jetzt hier irgendwas passiert, aber es war immer diese Unterschwelligkeit da, das könnte vielleicht mal ausgehen, womit du jetzt nicht rechnest. Mhm.
Das heißt, du warst in der stetigen Alarmbereitschaft eigentlich.
Es war, ja, würde ich so nennen. Ich war in einer Alarmbereitschaft, die ich aber nicht benennen konnte.
Dieses nicht benennen können, kann ich hier unterschreiben.
Du weißt, hier ist, irgendwie musst du das jetzt anders machen, weil sonst passiert hier irgendwas, mit dem du nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht arbeiten kannst, mit dem du nicht kalkulieren kannst, weil du nicht weißt, was passiert. Also nimmst du dem Schrecken, bevor es passiert, versuchst du natürlich, das zu entkräftigen. Auf irgendeine Art und Weise.
Wie anstrengend ist das bitte?
Also so im Nachgang ist das verflucht anstrengend.
Das ist scheiße anstrengend. Das ist scheiße anstrengend, in der stetigen Alarmbereitschaft zu sein. Und ich glaube, also ich habe das versucht, für mich selbst auch zu eruieren, wenn ich dann mit Frauen gearbeitet habe in der Praxis, die sexuelle Gewalt, die häusliche Gewalt erlebt haben, habe ich mich immer versucht, in diese Situation reinzudenken, in diese Alltagssituation, in denen ich mir vorgestellt habe, ich bin jetzt als Frau alleine abends um 12 am Bahnhof unterwegs und da sitzt eine Gruppierung von 3-4 Männern und die sind schon am Pöbeln und die haben schon eine Frau hinterhergerufen und die sind schon übergriffig und ich weiß, ich muss aber an diesem Bahnsteig jetzt stehen bleiben und ich bin alleine. Und ich habe immer versucht, mich in diese Situation der häuslichen Gewalt so reinzudenken, dass man so dieses Gefühl, was ich nur am Bahnhof habe, dass man den ganzen Tag mit diesem Gefühl rumrennt. Bin ich da so auf dem richtigen Trichter?
Da bist du schon, weil du weißt, oh, es ist so und so viel Uhr. Da kommt jetzt gleich wieder jemand.
Du Scheiße.
Ich sag mal, zum Schluss muss man sagen, kann man vielleicht sogar behaupten, das ist quasi wie so ein Minenfeld.
Wow.
Du weißt nie, wann die Bombe explodiert.
Krass.
Sag ich mal, in meinem Fall war es dann tatsächlich ganz zum Schluss einfach so, wo er gemerkt hat, ich selbst habe es noch nicht begriffen. Oder zumindest, sag ich mal, mein Verstand und Herz haben noch nicht zusammengepasst in ihrer Art und Weise, wie ich agiere. Aber im Unterbewusst habe ich wohl schon mich von ihm abgekapselt. Und das hat er natürlich gemerkt, weil ich nicht mehr so reagiert habe, wie es für ihn Sinn macht.
Wie hast du denn reagiert? Wie hast du vorher auf seine Manipulation und auf seinen Kontrollzwang reagiert?
Ja, ich war das schöne kleine Mauerblümchen und große Liebe und keine Ahnung und habe natürlich das gemacht, was gesagt wurde, beziehungsweise in die Richtung, die ich geschoben wurde.
Hat es heißt, dann geschafft, dich zu isolieren dann auch von deinem Umfeld?
Genau, also das Einzige, was mich tatsächlich noch draußen gehalten hat, war der Hintergedanke, ich habe hier eine Ausbildung, die ich auch im Handwerk gemacht habe, was als Frau zu diesem Zeitpunkt ja schon relativ schwierig noch war.
Mhm. Ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat.
Ja, du findest zumindest mal immer mehr weiblichere Menschen im Handwerk.
Richtig,
also das ist schon leichter geworden in der Hinsicht. Aber du warst, zu diesem Zeitpunkt war ich ein Paradiesvogel, um es mal von einem anderen Unternehmen zu die arbeitende Bevölkerung verleiht, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ich bin ein Paradiesvogel, sie kriegen mir ziemlich schnell unter. Ich hatte tatsächlich auch mal ein Vorstellungsgespräch, wo ich nach Hause gekommen bin, was ich vom Arbeitsamt halt nach der Ausbildung gekriegt habe, wo ich daheim gesagt habe, da gehe ich kein Meter hin. Aber es hat ich so, ich bin das Opfer von, was weiß ich, von 30 Leuten auf der Baustelle. Mhm. Aber es hat nur mein Chef ist der Zuhälter.
Ja, also, wunderbar.
Sorry. dieser Mann war total nett, ja. Also ja. Ich kenne ihn nicht, aber das war so mein Empfinden. Ich habe gesagt, ich so, es ist mir scheißegal, ich gehe definitiv da nicht hin.
War dein Partner denn dann in solchen Situationen auch unterstützend?
Natürlich nicht.
Was hat er denn dazu gesagt?
Ja gut, das war ja dann zum Glück schon nach der Trennung.
Ja.
Also da habe ich mich von ihm schon getrennt.
Okay.
Ja, das ist ein anderes Thema gewesen. Aber wenn irgendwas war oder so, kam eher, hier bist du selber schuld.
Wow.
Du bist ja, so manipuliert worden, dass du keinen Kontakt mehr zur Familie hast. Das Einzige, was mich halt gehalten hat, war wirklich die Ausbildung draußen und meine Liebe zum Volleyball.
Okay.
Und ansonsten, ich hatte keine Freunde mehr. Also ich hatte schon eh nie viele gehabt. Also von daher war das jetzt nicht so schwierig. Aber die, die ich hatte, waren dann auch weg.
Würdest du dich als, also ich provoziere das jetzt ein bisschen, ne?
Ja, gerne.
Aber würdest du dich als leichtes Opfer beschreiben wollen? Und ich meine das nicht so negativ, wie es geprägt ist.
Nee, das ist einfach, weil mir diese ganzen Kontakte und ja, Stabilität stimmt eigentlich auch nicht, weil ich war ja in der Familie gut aufgehoben und auch beschützt. Also die haben es ja gesehen und ich wollte es ja nicht wahrhaben. Also die haben ja wirklich lange mir gesagt, hör auf, trenn dich und mach das nicht und heirate ihn nicht und. Also es ist ja wirklich viel passiert und ich wollte es ja nicht wahrhaben. Aber ich war in der Hinsicht gesehen durch mein, ich würde jetzt mal auch sagen, mangelnden Selbstbewusstseins ein sehr leichtes Opfer.
Bist du der Meinung, dass das genau der Grund ist, warum er dich so gekeschert hat? Unterstellst du ihm heute eine gewisse Form von Absicht, dass er das gesehen hat?
Das hat er schon gesehen. Also nach meinem heutigen Wissen war ich ja auch nicht die Einzige, nur ich war halt die Blöde, die geheiratet hat.
Ah, da war was. Das hattest du mal erzählt. Das war nämlich da gab es eine zweite Frau. Da kann ich mich dran erinnern. Was war da los? Klär uns auf.
Also das angeblich wäre sie eine Stalkerin ihm gegenüber. Er würde sie nicht loskriegen und keine Ahnung was und sie würde immer wieder mal anrufen und hat mir da halt die tollsten Storys erzählt, die ich natürlich voll abgekauft habe, ist ja ganz klar.
Die böse, böse Frau.
Hallo, mein Revier, mein Kerl, ne, Prinzip. Und die hat es tatsächlich, war es dann mal so, ich nenne es heute mal arrangiert worden, dass sie anruft, wo ich auch da war. Und er hatte mir natürlich dann auch den Hörer und ich habe dann halt auch mal gefragt, also, ja, was das soll und keine Ahnung.
Was hat sie denn gesagt dazu?
Ja, dass ich der Eindringling wäre.
Oha. Und da hast du dir nicht mal Gedanken drüber gemacht, so scheiße, wie kann das sein?
Weil die komplette Familie von ihm war ja da und hat zugehört.
Ah.
Das heißt, ich hatte ja die Unterstützung in dem Moment, also was in dem Moment, oh Gott, was für ein Deutsch. In dem Moment.
War schon ein bisschen hart jetzt.
Ja. Ein langer Tag. Nee, in dem Moment hatte ich ja auch die Unterstützung seiner Familie im Hintergrund. Die war ja da, die haben ja alle zugehört. Das gab ja noch, so damals gab es ja noch Telefone mit Lautsprecher,
nicht
so wie heute mit Handy. Die haben ja mit zugehört tatsächlich.
Und hast und haben sich Feuer gekriegt von hinten nochmal, ne?
Ja, ich habe auch im Vorgang, hatte ich immer gesagt bekommen, ah, die stalkt den. Also ich habe immer das von denen das Gleiche gehört wie von ihm.
Ja klar, dann glaubst du das. Ist doch ganz logisch.
Dann ist die in meinem Revier und die soll gefälligst die Füße stillhalten und keine Ahnung. Ja, also.
Aber kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo du gemerkt hast, die andere Frau war wahrscheinlich gar nicht die Stalkerin, sondern der hat dieselbe Scheiße mit ihr gedreht wie mit dir gleichzeitig auch. Wann war das?
Das war an dem Scheidungstagtermin tatsächlich, weil sie saß auf einmal da.
Geiler Scheiß, die Stalkerin, wer lädt denn, welcher normal denkende Mensch, lädt denn bitteschön die Stalkerin zum eigenen Scheidungstermin ein? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Ja, es macht ja schon, es ist genauso sinnig, wie wenn man auf einmal da sitzt und sagt, ja, jetzt wäre mir endlich geschieden, obwohl der, es war alles auf meinem Mist gewachsen, ja.
Das wollte er dann unbedingt rumdrehen, ne? Lass mich raten.
Aber er hat sich gedreht.
Er hat sich getrennt, ja, nicht klar. Du. Ja, das macht ja das riesengroße, grandiose Ego nicht mit, ne? Dass man verlassen wird.
Richtig.
Wenn, dann schmeißt der Narzisst dich weg.
Ja.
Und das ist seine Entscheidung. Nur um dann immer mal wieder anzuklopfen. Um zu gucken, ob er nicht doch wieder bei dir durchkommt. Also das habe ich zum Beispiel erlebt.
Ja, das ne? hat zum, ja, hat zwar irgendwie probiert, aber ja, da war ich dann zu sehr gefesselt. Dafür ist zu viel passiert und ich dann auch doch wirklich selbst reflektiert habe, wie die Jahre waren, dass ich das nicht mehr wollte. Zumal ich dann aber auch tatsächlich nach der Trennung meinen jetzigen Mann ja auch kennengelernt habe. Also da hatte ich ja dann auch nochmal eine Stütze, auch wenn wir da gerade erst frisch zusammen waren. Aber er wusste komplett Bescheid.
Ja, es ist natürlich schon was anderes, wenn du nochmal einen Partner hast, richtig, der dich unterstützt, wie wenn du dann komplett dieser Situation alleine ausgeliefert bist.
Richtig.
Bist du verständnisvoll anderen gegenüber, die aus toxischen Beziehungen nicht aussteigen können?
Absolut, weil ich weiß, dass das nicht einfach so geht.
Warum nicht?
Du bist emotional so gefangen und du willst ja vieles nicht wahrhaben, auch wenn du sagst, ja, ich sehe das. Aber ich habe auch vieles gesehen. Du redest dir das schön. Es ist wirklich Tatsache, du redest es dir schön.
Aus welchen Gründen redet man sich Dinge schön? Weil ich gehöre ja zur Kategorie Mensch und das ist wirklich nur mein eigenes Empfinden. Ich habe ein riesengroßes Problem damit, wenn Fakten außer Acht gelassen werden. Ich bin da so pragmatisch, ich bin so faktenbasiert, ja. Wenn ich Fakten sehe, dann glaube ich den Fakten. Also wenn ich sage auch immer wieder, ich habe das in meinen Therapien schon gesagt und ich sage das auch heute noch, wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, wenn die Rat suchen, zu mir kommen. Wenn dir jemand 20 Jahre lang zeigt zum Beispiel, wer er ist, dann glaub ihm doch einfach. Wenn dir jemand plötzlich nach einem Jahr, nach zwei Jahren, umso länger zeigt, wer er eigentlich ist und er legt diese Maske vom Anfang ab, dann bitte glaub ihm doch einfach.
Du willst es nicht wahrhaben.
Das ist halt was, in diesen Gedankengang kann ich mich nicht so wirklich zu 100% reinversetzen.
Das
ne?
kann man, glaube ich, auch wirklich nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Weil ich habe ja auch immer gesagt, ich meine, ich habe einen Männerberuf gelernt. Also du hockst da in einer Berufsschulklasse als einziges Mädchen, Frau. Brauchst ja schon, also so ein gewisses Selbstwertgefühl hatte ich irgendwie schon da.
Ja.
Hab's aber nicht ausgelebt. Also es war für mich, ich war halt immer die ruhige, stille, ich sag's halt immer, eine Mauerblümchen halt einfach. Mit mir konnten wir eigentlich relativ viel machen.
Mauerblümchen-Resilienz nenne ich das jetzt einfach mal. Ne?
Also man konnte echt, also ich habe noch auf dem Boden gelegen und tritt noch nach, Prinzip. Ja, also
du konntest viel aushalten.
Verdammt viel.
Also, da kannst du ja heute noch.
Ja, wollte ich gerade sagen, es hat sich nicht viel geändert, aber ich mache eher mal meinen Mund auf, sagen wir es mal so rum, als früher. Und du kannst es einfach nicht. Du redest dir das schön. Du wirst ja dann auch noch manipuliert von allen Seiten. Das heißt, du wirst ja selbst, stehst du ja da und traust dir ja selber nicht mehr über den Weg.
Was hat das mit deinem Selbstwertgefühl gemacht?
Ja, ich hatte
keine Beziehung.
Ich habe mich über ihn definiert.
Mhm.
Das Einzige, woran ich mich geklammert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war meine Ausbildung. Dass ich sie gemacht habe und dass ich auch daran festgehalten habe, weil das war meins. Das konnte mir niemand nehmen. Das war mir. Und ich glaube, das war ausschlaggebend.
Hast du Glück gehabt?
Ja.
Du hast wirklich Glück gehabt, dass deine äußeren Umstände dazu beigetragen haben, dass du deine Grundresilienz anhand dieser äußeren Umstände nochmal hast ausbauen können. Es gibt ja ganz viele Frauen, aber auch Männer da draußen. Also das möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen. Ja?
Richtig.
Der Anteil zwischen männlichen und weiblichen Narzissten, ich kenne keine Statistik dazu, ich habe dann noch nie so genau nachgeforscht, aber ich würde mal behaupten, das ist ziemlich 50-50, da Narzissmus ja in einem, übertrieben gesagt, in einem schlechten Elternhaus passiert. Beziehungsweise über Überbehütung passiert, weshalb ich auch der festen Überzeugung bin, dass es heute sehr viel mehr Narzissten gibt in den neuen Generationen, als es die früher noch gab, weil dieser Helikopter-Elternerziehungsstil nicht wirklich dazu beigetragen hat, dass Narzissmus kleiner wird da draußen.
Ja, man, trägt ja mittlerweile alles hinterher und so weiter. Ne?
Ganz genau. Also das ist ja, es muss ja noch nicht mal schlecht sein, was ein Kind im Elternhaus erfahren hat, sondern im Gegenteil auch. Und ich weiß, das passt jetzt den Leuten gar nicht, wenn ich das sage, aber die Kinder von alleinerziehenden Müttern haben einen Hang zum Narzissmus, weil diese Kinder von der Mutter hochstilisiert werden und auf ein Podium gestellt werden, wo sie unter anderen Umständen nicht stünden. Ich habe aber vollstes Verständnis für diese Mütter. Ich war selbst mal eine kurze Zeit lang alleinerziehend. Und du stellst dein Kind plötzlich über alles, über deine eigenen Bedürfnisse, über die Bedürfnisse der anderen und. Deswegen, ich verstehe den Mechanismus dahinter. Ja, du hast aber er produziert Narzissten.
Das Problem, was du halt hast, du bist ja dann alleine und versuchst ja das andere Elternteil auszubügeln.
Ganz genau, richtig. Und du musst ja auch die Verletzung dieses Kindes abholen, dass da eine Scheidung ist, dass da eine Trennung ist. Dann hast du vielleicht, wie auch in meinem Fall, so einen, der irgendwie so überhaupt nicht schnallt, was es bedeutet, Eltern zu sein.
Ja, aber was du ja manchmal noch, meistens noch hast, ist ja gerade bei einer Trennung in dem Falle, dass du dann noch Elternteile hast, die über die Kinder den anderen Elternteil schlecht machen.
Ja, das kommt
auch
dazu.
Und dann hast du ein Kind, was ja noch zwischen zwei Stühlen sitzt.
Ja.
Und
genau.
Je nachdem, was für einen Partner du hattest, geh mir jetzt mal nicht von aus, dass der andere Partner wirklich Narzisst ist.
Mhm.
Aber es macht trotzdem was mit dem Kind.
Eben, genau. Und da produziert man tatsächlich Narzissten. So traurig, wie es klingt, aber dann sind die Kinder die Opfer der Umstände, tatsächliche Opfer der Umstände. Und irgendwann später, wenn die Narzissten und Narzisstinnen dann mal groß sind und raus in die Welt entlassen werden, und dann sind alle anderen dran schuld, aber sie nicht mehr, ja? Klasse.
Ja,
ich hätte so gerne mal dieses Mindset. Ich hätte so gerne mal dieses Mindset, dass ich sage, das war nicht ich, die das verschuldet habe. Du bist dran schuld, du bist dran schuld, du bist dran schuld. Ich finde das, wie einfach wäre meine Welt.
Das kriegst weder du noch ich hin.
Absolut korrekt. Und
deswegen
warum?
Verstehen wir uns auch so.
Ja, genau.
Weil wir so depp sind.
Wir hinterfragen uns dann lieber 10-fach selbst. Ja. Aber warum? Weil wir Empathieempfinden für andere haben.
Ja.
Und da sitzt ja bei den meisten aus, dass sie nicht verstehen, dass Narzissten tatsächlich keine Emotionen außer für sich selbst für andere übrig haben. Ich habe das auch in meiner Praxis probiert. Ich hatte einen krassen Fall von narzisstischem Missbrauch auch in Form von einer Paartherapie. Und dann kam erst die Frau zu mir und hat gesagt, dass der Mann immer wieder damit droht, dass er sich umbringt, wenn sie geht.
Wow.
Ja, war ich natürlich begeistert. Ne? Da geht mir die Hutschnur hoch ohne Ende. Ne? Also wenn du deinen eigenen psychischen Zustand dazu benutzt, andere zu erpressen, bei aller Liebe. Ich war schon selbst am Boden. Wirklich am Boden, aber ich kam noch nie auf den Gedankengang, andere mit meinem psychischen Zustand zu erpressen. So viel Common Sense muss einfach noch in dir inne bleiben, damit du das nicht machst. Und die hat mir dann erzählt, wie er sich verhält und wie manipulativ er sich auch verhält. Und ich habe vielleicht 2 Stunden gebraucht, um zu begreifen, die muss mit einem Narzissten zusammen sein. Das ist nicht nur eine psychische Störung, eine Depression, eine Angststörung, sonst irgendwas, sondern habe ich den Typ eingeladen. Und habe dann gesagt, hier, ich kann mir nicht nur eine Seite anhören, ich muss mir auch die andere anhören. Das ist immer eine subjektive Wahrnehmung, egal. Und ein Tipp an euch da draußen, wenn ihr jemals in Therapie geht, wenn ihr bei einem Therapeuten oder bei einer Therapeutin seid und es wird nicht nach der Fremdanamnese gefragt, das heißt, bring mal einen Freund mit, bring mal die Mutter mit, bring mal den Vater mit, bring mal sonst irgendwen mit, dann seid ihr bei beschissenen Therapeuten gelandet. Die Fremdanamnese ist nämlich unglaublich wichtig. Derjenige, der mit einer Problematik in die Therapie geht, der hat so ein subjektives Weltbild, dass du als Therapeut überhaupt nicht in der Lage bist, Fakten zu bewerten, weil du nicht weißt, wie sieht es die Umwelt. Danach kannst du dich immer noch entscheiden, dass dein Patient absolut recht hat oder deine Patientin und dass das gerechtfertigt ist. Aber es muss eine Fremdanamnese einfach passieren, es sei denn, das Umfeld sträubt sich oder Patientin, der Patient sträubt sich dagegen. Aber auch da gibt es Mechanismen. Gut, jetzt trifft dich gerade ein bisschen ab. Fakt ist aber, die kam dann mit ihrem Mann und wir haben 6 Sitzungen gebraucht, um ihn dazu zu bewegen, dass er zu mir kommt. Und es war ja gedacht, dass ich den beiden helfe, dass ich am Kommunikationsverhalten arbeite. Ich habe auch gesagt, ich habe ja Verständnis für ihn. Ich möchte seine Sichtweise einfach sehen. Und wenn dieser Mensch Hilfe braucht, habe ich vielleicht auch noch Anlaufstellen, wo er noch nicht gewesen ist, um sich da psychisch aufpäppeln zu lassen und. Und es gab ja auch eine Tochter noch dazwischen und sie war selbstständig. Das heißt, die jetzt ganze Geld verdient und der hat den ganzen Tag nur zu Hause gehockt. Und dann saß der bei mir in der Praxis und dann kam der rein mit den Worten, was haben Sie mit meiner Frau gemacht?
Hm.
Und ich gucke ihn an, sag, schönen guten Tag, mein Name ist Bayer, setzen Sie sich mal hin. Hätten Sie gern Kaffee? lässt mich ja kalt. Ne?
Ja.
Und da war der da schon pisst und blieb einfach im Türrahmen stehen. Und sie setzte sich dann hin und war schon total peinlich berührt, ne? Und ich habe ihn dann wieder aufgefordert und sagte dann, Sie dürfen sich gerne zu uns setzen. Und ich finde es ein bisschen ungünstig. Ich habe ja noch eine Chiropraktikerin mit in der Praxis. Also wir haben da das Wartezimmer. Ich glaube nicht, dass Sie scharf drauf sind, dass Sie Ihren emotionalen Schmodder da draußen mit dem Wartezimmer teilen möchten. Möchten Sie noch einen Kaffee? Und daraufhin setzte er sich dann widerwillig. Oh, und dann ging's rund. Alter Verwalter, was ich mit seiner Frau gemacht hätte, was ich mir einbilden würde, Er würde seine Frau nicht mehr kennen und die ganze Familie hätte ja schon gesagt, was aus ihr geworden wäre, hin und her und bla bla bla. Und meine Antwort war, ihre Frau verdient das Geld, ihre Frau kümmert sich alleine um ihre Tochter, ihre Frau kümmert sich alleine um den Haushalt und ihre Frau zieht gerade ihr eigenes Geschäft hoch. Wie unterstützen Sie Ihre Frau denn? Stille.
Keine Antwort, wollte ich gerade sagen.
Kam keine Antwort. Anstatt mir diese Frage zu beantworten, ging er wieder auf mich los. Mhm. Und er kennt seine Frau nicht mehr hin und her. Und daraufhin frage ich ihn dann, haben Sie ein Problem damit, dass Ihre Frau ihren eigenen Selbstwert gerade erkannt hat? Und sich nicht mehr auf die Erpressereien von wegen, ich bringe mich jetzt hier um einlässt? Wieder Stille. Und dann ging es rund. Sie sind der Grund, weshalb ich mich zukünftig umbringe, bla 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 und hin und her. Siehst du, Schatz,
ne?
Siehst du, Schatz, wir hätten niemals hierher kommen dürfen, bla bla. Und dann sage ich nochmal, ich möchte gerne Ihre Sicht der Dinge sehen. Aber wenn Sie jetzt nicht aufhören, die ganze Zeit die Verantwortung im Außen zu suchen, ist dieses Gespräch direkt beendet. Und das ist zum Schluss so eskaliert, so schlimm eskaliert, dass ich das allererste und aber zum Glück auch das letzte Mal einen Patienten rausgeschmissen habe. Mhm. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ich habe ihn vor die Tür geordert und habe dann gesagt, es langt. Ich lasse mich nicht beleidigen, Ihre Frau muss sich nicht beleidigen lassen. Wir haben versucht, hier einen Konsens zu finden. Sie sind dazu nicht in der Lage. Er bringt sich jetzt direkt um. Dann sage ich, das so, wage ich zu bezweifeln. Das wissen Sie und das weiß ich. Aber was wir beide wissen, ist, dass es eine Form der emotionalen Manipulation Ihrer Frau gegenüber ist, dass sie sich auf gar keinen Fall trennt. Denn die hatte die Scheidungspapiere schon seit Monaten auf ihrem Tisch liegen. Da ist
das bequeme Leben vorbei.
Da ist das bequeme Leben vorbei, so. Und ich weiß nicht, wie diese Chose ausgegangen ist. Die Frau war noch 2-3 Mal bei mir in Therapie gewesen, tatsächlich. Hat dann gesagt, nee, hier hat sich einiges geändert. Sie hat sich auch davon befreit, dass sie da schuld dran ist.
Mhm. Immerhin.
Und das war aber für mich unglaublich verstörend zu sehen, wie sehr er sie unter Kontrolle hatte. Weil er immer wieder gedroht hat, entweder er tut sich was an oder er tut seiner Tochter was an. Da war ja dann bei mir Ende Gelände, wo ich dann auch gesagt habe, ich habe durchaus die Möglichkeiten, hier die anderen Autoritäten mit in dieses Gespräch einzubeziehen. Dann unterhalten wir uns eben auf der Polizei. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin sogar verpflichtet, sowas zu melden. Da hat er sich dann plötzlich runterreguliert und auf einmal war dieser Drang so gar nicht da. Ja? Mhm. Die wissen das.
Ja, die wissen, die suchen die Grenze und wissen ganz genau, okay, oh, da ist das Signal, ich muss jetzt umdenken.
Genau.
Mir nicht zur Last gefallen werden kann, dass ich hier derjenige bin, der auf einmal schuld ist.
Ganz genau, das ist es. Also ich hab dieser Dame dann auch noch weiterhin meine Unterstützung angeboten, habe ihr auch meine Hypothese zur Gesamtsituation dargelegt. Sie kam danach nicht mehr. Ich weiß nicht, was aus den beiden geworden ist. Aber alleine diese Geschichte hat mich zum Umdenken gebracht, denn ich hatte jahrelang die Arroganz inne, sowas könnte mir niemals passieren. Wie kann man nur so blöd sein, sich manipulieren zu lassen? Wie kann man nur so blöd sein, nicht zu begreifen, dass der Partner eben nur Negatives im Sinn hat? Wie kann man nur so blöd sein, sich emotional so sehr von jemand abhängig zu machen? Da habe ich es live gesehen. Mhm. Wie schnell man in diese Spirale reinkommt. Und da hat sich mein Denken tatsächlich auch schon geändert.
Aber du hast immer noch mir passiert sowas nicht.
Das war, genau.
Da sind wir
die Grundüberzeugung war aber, mir passiert sowas.
Dir schon mal gleich gar nicht.
die Arroganz habe ich nicht abgelegt.
Also, ja, glaube ich. Also dieses arrogante Denken schreibe ich mir auch mal zu, dass ich immer gesagt habe, mir passiert sowas nicht.
Ja.
Ja, schlussendlich habe ich diesen Menschen geheiratet. Und
volle Möhre.
Aber ja, also ich bin mal so schön mit voller Liebe in diese Fritteuse reingesprungen.
Du hast echt das rundum sorglos Narzissten-Paket gebucht.
Ja, ungewollt. Muss man tatsächlich sagen, und ich habe auch lang gebraucht, um das zu verstehen, also ja, eigentlich jetzt erst mit deinen Gesprächen, wo ich dann da saß, so, fuck, ich war ja mit einem Narzissten verheiratet.
Ja, krasser Shit, ne?
Ja.
Krasser Shit, wenn man das plötzlich erkennt.
Ja, weil das war für mich einfach, der Charakter ist halt so.
Ja, also, ja gut, aber das ist ja nicht falsch.
Das war für mich aber nie irgendwie, dass ich so in irgendeine, ich will jetzt nicht sagen, aber ja, Schublade. Es war für mich halt, ich habe mich dann irgendwann davon befreien können. Durch mehrere Situationen, das hat ja auch gebraucht. Ich meine, wenn diese Situation, wie sie war, nicht gewesen wäre, wäre ich ja wahrscheinlich noch länger mit ihr verheiratet. Und dann wäre wirklich definitiv wahrscheinlich noch ein Kind entstanden, weil ich ja mit der Ausbildung fertig war und. Das will ich ja auch noch nicht mal wissen. Wenn eins da gewesen wäre, wäre es überhaupt bei mir. Das stelle ich mir ja immer noch, wo ich dann immer sage, okay, Gott sei Dank hast du kein Kind gekriegt mit dem.
Stell dir das mal vor, das ist ja auch ein weiteres, Kinder sind in meinen Augen in solchen toxischen Beziehungen ein weiteres Druckmittel.
Die sind immer am Leiden. Ja. Egal wie, weil irgendeine Partei versucht immer die Kinder mit reinzuziehen, während die anderen, das ist halt meistens immer noch die Mutter, also zumindest aus meinem Umfeld so. Mhm. Es ist bestimmt durchaus auch andere Fälle, aber die meisten, die ich kenne und ich denke mal von der Statistik her wird es wahrscheinlich auch so laufen, ist meistens eher die Mutter diejenige, die sagt und hier versucht Frieden zu stiften, dass das mit den Kindern trotz Trennung klappt und. Mhm. Gibt es natürlich auch andersrum, keine Frage. Und meistens kommt es dann halt, weil der Verlassene ist derjenige, der dann auch immer pöppelt.
Der Wahnsinn.
Also so kenne ich es halt. Ich meine, naja, das ist durchaus auch anders möglich. Keine Frage.
Ja, klar, logisch. Ja. Aber ich meine, wir unterhalten uns ja heute jetzt über Narzissten, Narzisstinnen. Ja. Richtig. In deinem Fall war es ein sehr offen gelebter Narzissmus. Da kannst du heute auch in der Retrospektive ganz klare Beispiele benennen, wo du sagst, da ist es eskaliert. Zum Beispiel auch die Situation, wie er das erste Mal gewalttätig wurde.
Ja, schön im Ausland, wo ich niemanden kannte. Hat er gut gemacht.
Ja, clever. Ja, clever.
Weil da kann ich nicht abhauen, weil daheim wäre ich gegangen. Das war dem schon klar. Mhm. Weil ich war doch noch so strukturiert, solange in meiner schönen, tollen, rosa Wölkchenwelt alles in Ordnung ist, bin ich ja da. Aber wehe, es wird doof. Und ich habe immer gesagt, ich lasse mich nicht schlagen, dafür bin ich viel zu tough.
Ja. Ups.
Genau.
Ja.
Ups, bin ich mal voll gegens Bett gebrettert und lag dann da.
Meinst du, dass es auch, wenn Frauen in solchen toxischen Beziehungen weiterhin gefangen sind, oder auch Männer, also ich möchte Männer hier nicht ausschließen, ja?
Richtig.
Aber Männer haben dann in der Regel weniger Gewalterfahrung, zumindest was die Statistik betrifft. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie es wirklich dann benennen würden, aber laut Statistik erfahren sie einfach sehr, sehr viel weniger Gewalt, körperliche Gewalt in Beziehungen als Frauen. Würdest du sagen, dass es Sinn macht, als Opfer von einem Narzissten dort zu bleiben und sich nicht zu trennen?
Das macht absolut keinen Sinn. Aber du findest trotzdem den Weg nicht raus.
Gut, okay. Ich glaube, das war auch eine blöde. Die Frage war ein bisschen verkompliziert gestellt, muss ich ehrlich und offen gestehen. Ich höre immer wieder, trenn dich einfach. Aber es geht nicht einfach, nein, richtig?
Absolut kein Meter, auch wenn in dem Fall auch kein Kind da ist. Ich meine, noch schlimmer ist ja, wenn Kinder, weil das überlegst du dir mehr als fünfmal, gehst du wirklich den Schritt der Trennung, weil du nicht ja alleine gehst.
Richtig.
Im Normalfall, sagen wir es mal so, als Frau oder Mutter gehst du in dem Part, im klassischen Part, gehst du nicht alleine. Du gehst in der Regel immer mit deinen Kindern. Es ist selten, dass die Kinder bei den Männern bleiben. Es wird ein bisschen mehr, aber anderes Thema.
Ja.
Nee, das war immer klar, irgendwann kam mein Unterbewusstsein, das hat er ja auch gemerkt, dass ich zwar irgendwie danach gehandelt habe, aber ich war noch nicht bereit dazu. Und je mehr das dazu kam, dass ich mich eigentlich von ihm abgekapselt habe oder versucht habe, mich von ihm abzukapseln, umso mehr kam die Gewalt ins Spiel. Mhm. Weil dann, er konnte ja nicht mehr anders reagieren, ich war ja nicht mehr zu manipulieren, ich hatte wieder Kontakt zu meinen Eltern.
Also ist dann die körperliche Gewalt dann umgestiegen.
Dann kam er, weil anders, für ihn gab es keinen anderen Mittelweg mehr, als mich unter Druck zu setzen und wieder klein zu halten. Er musste mich ja wieder irgendwie klein kriegen. Ich war ja immer klein.
War da eine Form von Schamgefühl mit dabei, deiner Umwelt gegenüber, dass du es nicht rausgeschafft hast?
Ja, tatsächlich. Und es war sogar, weil klar, ich habe ja dann auch die Scheidung beantragt, kam natürlich der Anwalt, kommt ja auch die Frage, häusliche Gewalt und... Und ich war auch nicht alleine bei diesem Anwalt, weil ich nicht alleine sein wollte, weil ich wusste, das ist für mich ein ganz schwerer Schritt. Also das ist ja auch wieder diese Krux. Mhm. Ich bin gegangen, ich habe die Wohnung aufgelöst, ich bin bei meinen Eltern wieder eingezogen, ich war nicht alleine. Und trotzdem habe ich es irgendwie emotional nicht geschafft, mich von ihm zu lösen.
Mhm. Möchtest du jetzt die Klugscheißer-Variante dazu hören?
Auch. Hau raus, du kannst doch
sonst. Warum das so ist, ich kann das nicht für mich behalten.
Nee, du stachelst rum. Komm, erzähl.
Leute, es gibt einen Grund, warum man Narzissten nicht verlassen kann. Es ist ein neurologischer Fakt, dass ein längeres Zusammenleben mit einem Narzissten die neurologischen Voraussetzungen verändert. Du wirst umgepolt. Du wirst regelrecht umgepolt. Das liegt an mehreren Faktoren. Lasst uns also darüber mal sprechen. Bevor wir nämlich darauf springen, dass wir sagen, ja, wenn die geschlagen wird und wenn er sie misshandelt und wenn er sie manipuliert, dann soll die doch einfach gehen. Ganz ehrlich, darf ich mal so ganz frech sein? Mhm. Haltet die Fresse.
Ja, weil es geht nicht.
Es geht nämlich nicht. Es geht nicht. Das ist so das absolut unempathischste und man ist genauso auf dem Trichter wie der Narzisst auch, was man von sich geben kann, wenn man zu Leuten, die in so einer toxischen Beziehung gefangen sind, sagt, ja, dann geh doch einfach. Kollege, wenn es so einfach wäre, würden es die Menschen machen.
Richtig.
Ganz simpel. Dass das nicht geht, so einfach mal eben, ja, möchte ich euch jetzt hier so ein bisschen näher erläutern, denn ist man mit einem Narzissten zusammen oder generell in einer toxischen Beziehung gefangen, egal ob jetzt mit Männern oder Weiblern, ist vollkommen gleichgültig, hat man eine dauerhafte Stressreaktion und einen erhöhten Cortisolspiegel. So, das bedeutet, eine langfristige Beziehung mit Narzissten führt zu chronischem Stress. Da geht's schon los, man denkt drüber nach, naja, der kommt ja dann demnächst und dann ist man in diesem Gedankenkarussell gefangen. Wenn der jetzt kommt, was hat mich zu erwarten? Bla 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 hin und her. Da fängst du vielleicht mittags um 12 an und der kommt erst abends um 8. Aber da bist du schon in Stress. Und selbst wenn du nicht bewusst darüber nachdenkst, ist dein Nervensystem darauf getackert. Nämlich im Fight, Flight or Freeze Mode zu verbleiben. Das bedeutet, dieser dauerhafte Stresszustand kann den Cortisolspiegel im Körper erhöhen, was eine negative Auswirkung auf das Gehirn hat. Einschließlich der Beeinträchtigung von Gedächtnis und Lernfähigkeit. Du bist blöd. So doof, wie es klingt. Aber du wirst tatsächlich blöd.
Ich kann es bestätigen.
Ja, du wirst wirklich bescheuert, denn deine ganze Welt, dein ganzes Nervensystem stellt sich auf diesen Narzissten ein und ist dauerhaft in Alarmbereitschaft. Und wer mal 2 Nächte nicht richtig geschlafen hat, weiß, wie sich so ein Dauerstress anfühlt. Wir haben Veränderungen in der Gehirnstruktur. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die unter Stress stehen, Dauerstress, Veränderungen in bestimmten Gehirnregionen wie dem Hippocampus, der ist wichtig für Gedächtnis und fürs Lernen, und der Amygdala aufweisen. Die Amygdala ist unser Angst- und Emotionszentrum. Bei Opfern von narzisstischem Missbrauch sind diese Areale ganz besonders betroffen. Das hat man mit dem MRT nachgewiesen. Das heißt, Dauerangst zu haben, fühlt sich für diese Menschen normal an. Und das Schlimme ist, die können das auch nicht anders ablegen, weil sich ihre Hirnstruktur neu verändert hat. Und das Gehirn hat hat die Fähigkeit, und das breche ich jetzt runter auf ein super simples Erklärungsmodell, neue neuronale Verkettungen zu produzieren. Unser Gehirn schrumpft und wächst mit unseren Erfahrungen, mit unserem Lernstand, mit dem Alter und so weiter und so fort. Es bleibt nicht immer gleich im Volumen und es bleibt auch nicht immer gleich in der Leistungsfähigkeit. Wenn du jetzt einem Dauerstress ausgesetzt bist, arbeitet deine Amygdala viel zu überreaktiv. Und du schaffst neue neuronale Vernetzungen innerhalb deines Gehirns. Und diese neuronalen Vernetzungen, weil das Gehirn ziemlich simpel gestrickt ist auf der anderen Seite, fährt diese Straßen ab, die mit Angst geprägt sind, die mit negativen Gefühlen geprägt sind und, weil diese Gitter am effektivsten arbeiten für dein Gehirn. Und deinem Gehirn ist das scheißegal, ob du dich gut fühlst oder nicht. Das nimmt die Gitter, die am besten befahrbar sind, ja. Dann hast du ein erhöhtes Angstniveau und du verfällst in Depressionen. Narzisstische Beziehungen können zu Angstzuständen und Depressionen führen und auch Angstzustände und Depressionen greifen direkt auf die neuronale Vernetzung im Gehirn ein. Es gibt Bereiche im Gehirn, die sind dann für die Regulierung von Emotionen zuständig und die werden beeinträchtigt. Da kriegst du einen Deckel davor gesetzt. Das verkalkt, das kannst du nicht mehr richtig benutzen. Du hast eine Veränderung in der Selbstwahrnehmung. Opfer von Narzissten erleben oft eine verzerrte Selbstwahrnehmung, weil sie ständiger Kritik, ständiger Manipulation ausgesetzt sind. Und das beeinflusst natürlich auch die Selbstwahrnehmung, weil du dir die Frage stellst, hat er nicht vielleicht recht? Das möchtest du vielleicht nicht denken. Aber trotzdem stellst du dir die Frage, könnte da nicht ein Funken Realität hinten dran stehen, dass ich ja ein Arschloch bin? Man möchte es ja nicht sein. Als empathischer Mensch möchte man nämlich kein Arschloch sein. Also hinterfragt man es. Und wenn du einmal angefangen hast zu hinterfragen, ob der Narzisst nicht recht hat, dann hast du schon verloren. Dann hast du schon neuronale Netze in deinem Gehirn gewoben, die du nicht mehr aufhalten kannst, die du erst über Therapie aktiv schrumpfen lassen kannst, auch neurologisch, tatsächlich in der Gehirnmasse, kannst du diese Gitter schrumpfen lassen, aber dafür brauchst du eine Therapie.
Und einen verdammt langen Weg.
Und das kriegst du nicht von eben auf gleich auf die Ketten. Du kannst nicht eine Autobahn wieder zu einem Feldweg einfach werden lassen. Das funktioniert nicht. Und dann haben wir eine kognitive Dissonanz. Das heißt, die ständige Auseinandersetzung mit widersprüchlicher Wahrnehmung und Wahrheiten, die vom Narzissten ausgehen. kann zu einer kognitiven Dissonanz führen. Das erzeugt psychischen Stress und die Entscheidungsfindung und das kritische Denken wird komplett beeinflusst. Du denkst nicht mehr wie früher. Ja. Du bist ein anderer Mensch. Ein Narzisst macht aus dir eine andere Version von dir selbst. Und das ist der Grund, warum du nicht raus kannst.
Richtig. Weil du bist dir selbst, du weißt, da stimmt was nicht, kannst es aber nicht greifen. Weil dein Unterbewusstsein ist ja da, aber das kommt nicht an.
Nein, tut es nicht.
Oder du hast tatsächlich Schlüsselsituationen, oder wie in meinem Fall, dass es ja noch nicht so lang ginge.
Nicht so lang, sagt sie, 4 Jahre. Also ich bitte dich.
Ja, hallo, manche liegen bestimmt da schon länger in so Beziehungen.
Da gebe ich dir recht.
Also ich sag mal, ich glaube, schwieriger wird es so ab 10, 15 Jahren. Ich meine, irgendwann.
Schwierig wird es tatsächlich schon nach 2, 3 Monaten.
Eigentlich, ja, du steckst schon drinne. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, du möchtest manchmal raus und kannst eigentlich gar nicht. Mhm. Weil du auch gar kein Umfeld mehr hast, der dir hilft. Weil du ja niemanden hast. Du bist ja so eingeengt.
Ist ja keiner mehr da.
Richtig. Ja. Weil egal, was du machst, es wird dir ja alles unterlegt. Dann tust du dich mit jemand anderem unterhalten. Habe ich ja auch schon abgekriegt. Ich meine, ich habe mich nur mal mit Männern besser verstanden. Ja, den kannst du halt mal an den Kopf knallen. Ey, du Arschloch, ja. Mach das mal bei einer Frau. Also bei den meisten Frauen, die sind dann erstmal ein halbes Jahr zickig und reden nicht mehr mit dir.
Das kann man nicht länger bestreiten. Ja, das kann man nicht bestreiten.
Ja, ist leider so. Ja. Und aber dann, ja, fickst du mit dem?
Was?
Was? Hallo?
The fuck?
Entschuldigung, Mauerblümchen-Syndrom, hallo?
Was?
Mit wem soll ich denn da noch vögeln?
Richtig.
Und so Sachen kommen dann, ja. Und dann, damit tust du ja dann auch schon allein mit so Situationen. Mhm. Warum sollst du dann noch mit jemandem reden?
Ja, klar.
Weil wenn du mit jemandem männlichen geredet hast, dann hast du mit dem sofort geschlafen. Lass es den hässlichsten Kerl der Welt sein, ja. Das ist definitiv nicht dein Typ.
Ist doch scheißegal, selbst wenn er dich angebaggert hat, dann musst du doch nicht, du bist doch nicht am anderen Ende und musst das annehmen.
Ja. Ja, du hast dich nur unterhalten, ja. Das war einfach nur irgendwas, aber das war die Situation, hat nicht gepasst, hast gevögelt.
Krass. Wie schnell das auch instrumentalisiert wird, ne? So diese Unsicherheit der Narzissten, die dann hochkommt. Und dann geben sie dir das Zepter wieder in die Hand. Du bist dran schuld. Alles, was du machst, ist scheiße. Und eigentlich bist du scheiße und du darfst dankbar sein, dass ich dich genommen habe.
Genau, das kriegst du auch zu hören.
Das habe ich auch genauso gesagt bekommen. Soll ich dir sagen, dass ich das genauso gesagt bekommen habe?
Ich wollte nämlich gerade sagen, du bist doch da, glaube ich, auch mal direkt so in so einer Situation.
Volle Möhre. Das war geil. Also für mich war das ja schon, darf man das offiziell sagen? Nee, ne? Aber egal.
Tust du trotzdem.
Man muss über mich wissen, dass ich ein extremes Interesse an sozialpsychologischen Entwicklungen habe.
Och, hast du das schön ausgedrückt.
ich sag mal, akademische Scheiße muss ich jetzt hier mit einbringen, weil sonst denkt man von mir nämlich, oh, ich bin ein Arsch. Aber ich habe mal eine kennengelernt über eins der Datingportale und die war sehr, sehr offensichtlich Narzisstin. Da habe ich genau 1 Stunde gebraucht. Da saß ich mit der beim Vapiano hier bei uns in der Region. Die hat erzählt und ich dachte mir, alter Vater, was hast denn dir da jetzt wieder angelacht? Was stimmt denn nicht mit dir? Jetzt muss man sagen, kurzer Schwenk in die andere Richtung. Ich habe ADHS as fuck. Und für uns ADHSler sind Narzissten ein gefundenes Fressen. Wir finden die nämlich interessant. Wir finden die spannend, wir finden die herausfordernd. Das macht kognitiv unglaublich viel Spaß, rauszufinden, wie dieser Mensch wirklich tickt. Haben wir jetzt recht? Ist das echt ein Narzisst oder ist da doch viel mehr Empathie empfinden? Wir wollen auch bewiesen bekommen, so ey, du kannst kein Arsch sein. Komm schon, zeig mir deine guten Charaktereigenschaften. Ja? So der Labi unter den Störungsbildern ist ja ADHS. Ne? So, dessen bin ich mir bewusst und deswegen fallen ADHSler oder Autisten sehr, sehr viel häufiger auf Narzissten rein als neurotypische Menschen. Und ich als Therapeutin war aber ja darauf getrimmt, Verhaltensmuster zu erkennen.
Und du hast es nicht erkannt.
Bei der habe ich es erkannt.
Bei der ersten
habe ich es erkannt. Bei der zweiten habe ich es nicht mehr erkannt. Aber das ist wahrscheinlich, ich meine, wir sind schon bald bei 50 Minuten. Das erzähle ich gerne nochmal. Weil die war geil. Das muss man mal gehört haben. Das erzähle ich mal anders. Aber die war ja echt so geil unterwegs. Die hat mir dann gesagt, in unserem ersten Gespräch, unser erstes Date, sagte sie zu mir, dass ihr bester Freund sich in sie verliebt hätte und hätte ihr das gesagt. Und meine Reaktion war erstmal, oh scheiße, warst du da die ganze Zeit in der Fuckzone? Weil man kennt's, ja, du bist mit, ich hab's ja mein Leben lang erlebt, alle Männerfreundschaften, die ich hatte, liefen am Ende, besonders Richtung Trennung von meinem ersten Mann, darauf hinaus, dass jeder dieser Männer, ich habe diese Nachrichten heute noch, mir Nachrichten geschrieben hat, wie gern sie mich eigentlich mal gevögelt hätten. Das heißt, all die Jahre, die ich dort war, als eigentliche Freundin, war ich bei denen in der Fuckzone drin und einen wirklichen Freund hatte ich da drüben nicht. Ja. Den einzigen, den ich hatte, mit dem ich heute verheiratet. Ja. Und da habe ich sie halt direkt gefragt und habe dann gemeint, scheiße, hat er dich die ganze Zeit in der Fuckzone gelassen, ne? Hm. Nee, überhaupt nicht. Dann sag ich, okay, alles klar, dann ist ja, naja, dann shit happens. Fertig, dann ist das jetzt passiert, ist ja blöd. Boah, hat die sich echauffiert. Was für ein Arschloch das ja wäre. Und wie egoistisch. Jetzt hätte er die ganze Freundschaft kaputt gemacht und bla bla bla. Und ist auf diesen Mann los. Und ich fragte dann nochmal nach und habe dann gesagt, wie ist denn dieses Gespräch verlaufen? Habt ihr euch denn nicht vernünftig drüber unterhalten? Ja doch, er hat mir gesagt, dass er sich verliebt hätte, dass er allerdings auch durchaus wüsste, dass das von ihrer Seite aus nicht mehr ist. Aber er wollte da einfach für sich mal einen Abschluss für finden. Und er würde auch gerne diese Freundschaft weiterführen, wenn es ihr denn recht ist. Und wenn es ihr nicht recht ist, würde er auch separierte Wege gehen. Ja, was willst du denn noch?
Wenn er ja schon freiwillig zurückzieht.
Ja, was willst du denn noch? Ich bitte dich, dann hat er doch alles richtig gemacht in diesem Gespräch, ne?
Eben.
Ich kann dir eins sagen, das war echt so ein kleiner Sklave, den die hinter sich hergezogen hat und hat genau das, dass er nämlich in sie verliebt war, immer wieder instrumentalisiert. Und sie hat ihn dafür verantwortlich gemacht, dass jetzt diese Freundschaft für sie kaputt gegangen ist, der Nachteil, der ihr also aus dieser Situation generiert wurde, weil er so doof war, sich in sie zu verlieben. Und da war ich ehrlicherweise echt total geschockt und habe dann zu ihr gesagt, ja, meinst du nicht, dass da unglaublich viel Mut auch dazu gehört, dir das zu sagen, zu so viel Ehrlichkeit, das ist doch das, was eine beste Freundschaft ausmacht.
Dass man sich alles sagen kann.
Richtig, wo ich dann sagte, und du hast doch die Wahl von ihm auch bekommen, er hätte sich doch freiwillig zurückgezogen, wenn du damit ein Problem gehabt hättest, er hat das ja für sich gebraucht, um damit abzuschließen, er wusste doch, du willst nichts von ihm.
Ja, für sie war eher das Problem, dass ihm ja jetzt ein Freund abhanden gekommen ist.
Ja, genau.
Und das...
Und er ist dafür verantwortlich.
Richtig, sie kann ja nichts dafür, aber ihr fehlt jetzt was, ne?
Die sagte mir tatsächlich, O-Ton, dann hätte er sich besser kontrollieren müssen.
Weil man Gefühle auch so wunderbar kontrollieren kann,
genau.
Ne?
Und das war für mich der Punkt, alles klar, hier hast du es mit einer Narzisstin zu tun. Ich meine, es kamen noch andere Faktoren dazu, ja, ne? Ich habe mich ja dann darauf eingelassen.
Das Experiment.
Als ich tatsächlich, oh Gott, das darf man eigentlich keinem sagen. Nee, um ehrlich zu sein, wollte ich von ihr das Gegenteil bewiesen bekommen. Dass ich eben wieder in der Hyperanalyse drin bin, dass ich zu sehr auf mein Verhaltensmuster erkennen irgendwie gerade gehe und einfach auf einem Ego-Trip bin. Und ich wollte das von ihr bestätigt bekommen, dass sie nicht so ist, dass ich falsch liege.
Sondern dass sie einfach nur verletzt war mit der Aussage von ihm.
Richtig, dass sie da einfach nur, dass sie nicht in der Lage war, ihre Emotionen so nach außen zu kehren und so. Und sind wir mal ehrlich, das musst du beim ersten Date jetzt auch nicht, ne? Ja. Aber die hat das ganze Date, wir saßen da sage und schreibe 5 Stunden. Was ja im Übrigen bei Dates zwischen Frauen normal ist. Also das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Wir saßen da 5 Stunden und in diesen 5 Stunden hat die sich nur negativ über ihre Umwelt geäußert. Dass sie alle zu blöd wären und dass sie alle selbst dran schuld wären, dass sie in den Situationen sind, in die sie sind. Und ich habe nicht einen Funken Empathie empfinden von dieser Frau mitgekriegt. Und da war mir schon klar, worauf es hinausläuft. Nur war ich zu dem Zeitpunkt, das war ganz, ganz, ganz am Anfang, an einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach nur eine Frau kennenlernen. Und ich bin verheiratet. Scheiße. Meine Gesamtsituation ist so kacke hier gerade. Ist mir egal.
Ja, nimm mal mit.
Da ist eine und die hat Interesse an dir. Also habe ich den Scheiß mitgemacht. Und dann zum Schluss ist das ja so schlimm eskaliert, dass sie mich gestalkt hat. Dann hat sie E-Mails geschrieben, dann hat sie mir SMS geschrieben, wie ich sie auf WhatsApp blockiert hatte.
Lass mich raten. Du hast sie gekickt.
Natürlich habe ich sie gekickt.
Allah.
Ich habe sie ja beendet.
Ja, eben.
Und dann hatte sie mir... Ich hatte damals eine ganz, ganz schwere Magenentzündung gehabt wegen meiner scheiß Histaminscheiße. Das war damals noch nicht diagnostiziert und ich musste die...
Das war die Phase, wo es dir richtig dreckig ging.
Da ging es mir richtig dreckig. Ja. Ich habe ja 5 Tage die Woche nur gekotzt.
Du warst ja eigentlich gar nicht ansprechbar.
Ich war überhaupt nicht ansprechbar. Ich habe gedacht, jetzt ich nehme mir einen Strick, wenn es so weitergeht. Ja. Und sagte zu ihr, du, ich muss unsere Verabredung am Dienstag absagen. Was hältst du denn von Donnerstag? Da ging es mir immer noch schlecht, aber ich habe schon direkt nächsten Date-Termin dann vorgeschlagen. Und ihre Antwort daraufhin war, wie egoistisch ich sein könnte. Und ich lag kotzend in meinem Bett.
Du kriegst dann noch so einen Spruch.
Und hatte eigentlich auf Zuspruch so ein bisschen gehofft, ne? So ein bisschen Kopfgetätschel wenigstens. Ich bin ja nicht der Mitleidstyp, aber ey, ich wünsche dir gute Besserung, voll scheiße. Wäre ja mal angemessen gewesen. Nein.
Hätte ja auch gereicht.
Hätte vollkommen gereicht.
Ich brauche jetzt hier nicht einen ellenlangen Text.
Blödsinn. Noch dazu, wenn du dich datest und hattest vorher genau einmal miteinander gevögelt. Und das war ja auch noch so grottig, ne? Aber egal. Und dann kam zurück, wie egoistisch ich bitteschön wäre. Sie hätte jetzt ihre ganze Woche nach mir ausgerichtet. Und ich sollte mich mal nicht so anstellen und hin und her. Und ich hatte ihr gesagt, ich muss mich an dem Tag auch noch durchquälen. Ich muss die Diamantenhochzeit meiner Großeltern in meinem Garten organisieren. Ja, und wenn meine Großeltern wichtig wären als sie, dann wüsste sie ja ganz genau, welchen Stellenwert sie hat. Ich möchte betonen, ich kannte die Frau zu dem Zeitpunkt seit 4 Wochen.
Ich wollte gerade sagen, also da wären mir die Großeltern, mit denen ich aufgewachsen bin, wesentlich wichtiger als ein Date, was ein paar Tage alt ist.
Da ist mir schon die Hutschnur geplatzt, da war schon vorbei.
Trotz
Kotzen, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Und dann habe ich ihr das auch gesagt und habe dann gesagt, pass mal auf, also bei so wenig Empathie, es gab, klar, diese Unterhaltung, die lief noch mal sehr viel länger, aber am Ende vom Tag hatte ich mich dann so echauffiert und mir fiel das dann auch auf, obwohl ich das wusste, dass ich es gerade mit einer Narzisstin zu tun hatte, habe ich mich aufgeregt und habe mich darauf eingelassen, nicht voll Idiot.
Bist voll aufgegangen, ne?
Ich bin volle Möhre da reingejumpt und habe dann ihre ganze passive Aggressivität noch genährt.
Also ich lade dich recht herzlich ein, meine Fritteuse ist groß genug. Ich fülle sie zwar relativ aus, aber es ist noch Platz.
Ich nehme meine Kreissäge auch weiterhin. Fahne schwenkend. Renne ich dann gerne rein. Lass mir meine Kreissäge, okay? Du behältst deine Fritteuse. Okay. Nee, aber das war schon irre. Und dann habe ich das Ganze natürlich Sebastian gezeigt. Und ich bin so dankbar für meinen Dating-Buddy. Ja, der hat sich das durchgelesen und sagte dann, du tu mir einen Gefallen, eben wird's zu anstrengend, schieß die Olle ab. Und dann habe ich ihr das halt auch sehr deutlich gesagt und sagte dann, wenn man so wenig Empathie empfinden hat für jemanden, der gerade Schmerzen hat, der medizinisch unklar irgendwie in der Luft hängt und dann auch noch so eine Veranstaltung auf die Beine kriegen muss und deine Antwort darauf ist, ich sei egoistisch, weil ich keine Zeit für dich hätte, ich habe dir 2 Tage später einen Ersatztermin gegeben, weil ich wusste, dass dein Terminplaner da an dem Tag die Zeit dafür hergeben würde. Also daran habe ich auch gedacht, wenn dir das nicht reicht, dann tust du mir einen Gefallen, wir beenden das jetzt hier. Ich habe keinen Bock mehr. Und da habe ich dann Deckel drauf gemacht. Ich war ja nicht emotional da irgendwie involviert. Boah, die Nachricht danach. Alter Vater.
Ich kann es mir vorstellen. Das ist ja so ähnlich die Situation, wie ich damals hatte.
Boah, krass. Und das Lustige war, das war total irre. Das war ein Wechsel zwischen ich lieb dich und ich hasse dich. Mhm. Sie könnte ja sowieso so viel Besseres bekommen als ich. Ich wäre ja sowieso der hässlichste Vogel, den sie jemals gesehen hätte. Und ich wäre eine furchtbare Persönlichkeit. Gleichzeitig aber auch, wie ich ihr das jetzt antun könnte, plötzlich wieder aus ihrem Leben zu verschwinden. Ich würde doch wissen, wie sehr sie mich brauchen würde. Und hin und her, Alter, da kannten wir uns 4 Wochen. Das war irre, dieser Text, der ging über 3 WhatsApp-Nachrichten. Mhm. WhatsApp hat das gar nicht mehr weggeschickt, weil dieser Text so lang war, dieser Fließtext. Und ich sagte dann nur noch, es hat sich erledigt zwischen uns beiden. Das war's. Es gibt nichts mehr zu sprechen. Ich habe dir alles gesagt, was ich dir zu sagen habe. Ich habe dir jetzt auch gegönnt, dass du noch mal Frust an mir ablässt, aber hier blockiere ich dich. Dann hat sie mir SMS geschickt. Und dann, 2 Wochen später, habe ich eine E-Mail gekriegt.
Also alle Kanäle, die sie kriegen konnte.
Eine E-Mail, jetzt hör genau zu, eine E-Mail, total irre, wo sie gesagt hat, dass sie so auf gar keinen Fall aufgibt und dass sie sich nicht nachsagen lässt, dass sie nicht in der Lage wäre, hier ein vernünftiges Gespräch zu führen. Die Frau, die mich beschimpft hat als Schlampe, als Nutte.
Die brauchte unbedingt das letzte Wort.
Die brauchte das letzte Wort. Ich habe es ignoriert. Ich habe nie mehr darauf reagiert. Dann war ich in Schweden ein paar Monate später und auf einmal schickte mir Annabelle, also meine, für die es nicht wissen, das war die Chiropraktikerin, mit der ich mir die Praxisräume geteilt habe, die schickte mir ein Foto. Und da war ein Paket zu sehen und ich hockte in Schweden und sag, what the fuck, ich habe die Praxis aufgegeben, warum schickt das? Ja, das ist handschriftlich, was ist das denn? Und dann macht die das auf und da waren Ringe drin und ein Slip von mir.
Oh.
Den hatte ich dort vergessen.
Andere Leute würden den einfach nur in den Müll schmeißen.
Nein, die wusste nichts von mir. Die hat sich hingesetzt und hat das recherchiert und hat das mit Absicht an meine Arbeitsstelle, also vermeintliche Arbeitsstelle geschickt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja die Praxis schon aufgegeben, was ich nicht wusste. Wo ich mir dachte, sag mal, die Olle will mich verarschen. Und die Nachricht von Annabelle werde ich niemals vergessen. Könnte sie wieder aufhören, die Psychos zu vögeln? Ab absolut glorreich. Aber das war meine erste Begegnung mit einer Narzisstin und die war ehrlicherweise, das war echt unangenehm und da bin ich ja sehenden Auges reingerannt.
Mhm.
Du bist nicht sehenden Auges reingerannt.
Nein, unschuldig.
Keine Ahnung.
Unschuldig wie ein Lämpchen. Tatsächlich, was? Damals. Und ich hatte ja auch so ähnlich. Ich hatte ja damals ein Auto gekriegt, geliehen bekommen, mit dem Versprechen, er kriegt es nicht. Und er wollte aber unbedingt bei Minusgraden 30 Kilometer ungefähr irgendwo hin mit seinem Kumpel. Und wollte unbedingt dieses Auto haben, weil es stand ja da. Wir hatten ja nur einen Roller. Und da habe ich halt nur gesagt, nee, es geht nicht, aber ich kann euch fahren. Ich hole euch ja auch wieder ab. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die sind dann mit dem Roller gefahren, weil das wollte er nicht. Ich saß natürlich mit meinen, klar, man kann sich ausmalen, was da für Worte gefallen sind und Kram. Du sitzt natürlich dann zu Hause, machst dir Vorwürfe und. Und irgendwann mal so Stunden später, 3 Stunden später oder irgendwas, waren sie halt wieder da. Natürlich Knie blau und alles, Fahrtwind, hallo, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Wenn man nur eine Jeans anhat, ist das halt ein bisschen sehr frisch.
Busy.
Er ist ja ein Mann, kann er doch abhaben. Will ich jetzt mal so im Nachgang sagen.
Jawohl, lass uns die Klischees rausholen.
Aber sowas von. War aber dann mit mir selbst schon so, tatsächlich 3 Stunden lang, saß ich zu Hause und habe überlegt, wie dieses Gespräch läuft, wenn er wieder da ist.
Irre.
So war ich ja schon unterwegs.
Irre.
Und einfach nur ich habe dieses Versprechen gegeben und wollte es halten. Ich habe ja sogar den Schlüssel versteckt, weil er ja dann angefangen hat, den Schlüssel zu suchen. Aber er war halt noch nicht so intelligent wie ich. Ein bisschen Intelligenz habe ich mir dann doch noch behalten. Und es war wirklich die Diskussion, wo er dann da stand, hat die Hose runtergerissen und hat gesagt, guck dir das an, du bist schuld.
Wow.
Mit dieser Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ging alles durch den Kopf. In diesen 3 Stunden ging mir alles durch, aber mit dieser Aussage habe ich nicht gerechnet. Dass ich schuld bin, dass die jetzt blaue Knie haben und dass die ja darauf gefroren haben. Meine einzige Reaktion war in dem Moment, aber das war wirklich schon die Phase, wo, glaube ich, mein Unterbewusstsein eh schon rebelliert hat, was aber bei mir selbst noch nicht angekommen ist, aber ich glaube, mein Umfeld mit, vor allem er natürlich mitgekriegt hat. Mhm. Habe ich ja auch an den Reaktionen und alles, egal was ich ja gemacht habe, es wurde ja alles, stand ja alles auf dem Prüfstand immer. Dann habe ich einfach nur ganz trocken und trotzig, man muss es wirklich sagen, trotzig, weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist, selbst schuld.
Oha. Oha.
War das Schlimmste, was ich machen konnte in dem Moment.
Sagen. Also das darfst du, das
ich glaub,
darfst
das
du Narzissten nicht sagen.
Das war das allererste Mal, dass ich wirklich bewusst gegen ihn geschossen habe.
Krass.
Weil ja. Ich in dem Moment hat er mich so verletzt, aber nicht so verletzt, dass ich still geblieben bin, sondern ich wirklich gesagt habe, hey du Arschloch, du Wichser. Was anderes fällt mir jetzt gerade im Moment, also so ähnlich muss ich auch gedacht haben.
Das darf man in diesem Podcast sagen.
Danke. Ich habe es dir mehr als einmal angeboten, dass ich euch fahre, dass ich euch wieder abhole, dass ich wegfahre, dass ich nicht dabei sein will, was auch immer ihr vorhabt. Ich meine, heute weiß ich, was unter Umständen dort vorgefallen ist.
War wahrscheinlich alles nicht ganz so legal, ne?
Würde ich mal so sagen.
Okay.
Er wollte einfach nicht, dass ich in der Nähe bin, weil es könnte ja vielleicht was offen werden, was ich nicht wissen darf. Und ich habe halt einfach nur gesagt, ich so, Freund, ich hab's dir angeboten. Ich habe gesagt und mehr als einmal, ich fahre euch hin, ich hole euch auch wieder ab, wenn du anrufst. Ich bin da, ich bin abrufbereit. Du hast das Angebot nicht angenommen. Nicht mein Problem.
Wie hat er darauf reagiert?
Ja, dann ging es natürlich bergab, weil dann hat er festgestellt, oh shit, ich habe die nicht mehr unter Kontrolle.
Das heißt, er wurde gewalttätiger oder hat es zumindest angedroht?
Also natürlich war er als Mann, also wirklich Mann auch da und da hast du schon vor dieser Körperhaltung Angst und Respekt. Also das war dann wirklich auch der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, boah, jetzt fängst du mal richtig eine. Also da hatte ich wirklich in dem Moment wirklich Angst gehabt. Aber ich war so stinkig, ich war so sauer wegen diesem einen Satz, weil damit habe ich nicht gerechnet. Und das war eigentlich so der Schlüsselmoment, wo es von der Beziehung her bergab ging, wo er gemerkt hat,
Sie entgleitet mir hier.
Mhm. Ich angefangen habe, Kontakt zu meiner Familie wieder zu suchen. Und dann kam natürlich, fingen dann die Schläge an, weil er kam mit Worten nicht mehr weiter. Ich habe mich nicht mehr einsperren lassen, ich habe mich nicht mehr einlullen lassen.
Dann kamen die Schläge.
Dann kamen im Prinzip auch die Schläge dann, ja.
Was mich direkt zu einem Fakt auch führt, weshalb ich immer wieder sage, mittlerweile, ja, ich habe die Arroganz auch abgelegt, warum geht man da nicht einfach, ja? Ich kann mich von dieser Arroganz nicht freisprechen, dass ich den nicht auch gehabt hätte.
Der hatte ich ja selber auch gehabt, muss man wirklich sagen.
Haben wahrscheinlich alle von uns, richtig. Ja? Deswegen möchte ich hier auch so ein bisschen drauf aufmerksam machen, warum das nicht geht. Der kritischste Moment einer Trennung, auch statistisch gesehen, ist der, wenn man sich wirklich trennt. Femizide passieren, wenn Frauen gehen. Da steigt die Femizidrate enorm nach oben. Das heißt, was das, was man dachte, was vorher schon diese verprügeln, vergewaltigen lassen, einsperren lassen, manipulieren lassen, wenn man da dachte, das ist schon das Höchste der Gefühle, nee. Das eskaliert in Trennungen. Dann, wenn dieser Schritt gegangen wird, beziehungsweise der Schritt kommuniziert wird, ich trenne mich jetzt, dann eskaliert es am allerschlimmsten. Das ist der gefährlichste Moment, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen. Was es so unglaublich wichtig macht, dass wir Institutionen haben, wie die Frauenhäuser, wie Hotlines und so weiter und so fort, wo man sich als Frau dran wenden kann. Und ich kann nur jeden damit darin oder darin bestärken, sich genau diese Hilfen zu suchen, denn die sind notwendig, um aus solchen toxischen Beziehungen auszusteigen.
Und die Familie, wenn möglich.
Ja.
Natürlich braucht man auch die Familie, die einem hinter einem steht.
Wenn man sie dann hat.
Ich wollte gerade, wenn die Familie nicht hinter dir steht oder auch sagt, weil sie auch schon so manipulativ sind, das bildest du dir ein und egal. Ich meine, das Glück, was ich hatte, hatte ich nicht. Das heißt, meine Familie hat mir geglaubt und die war einfach nur dankbar, dass ich gesagt habe, ich will da raus.
Ja.
Und somit war aber auch mit meinem Chef, mit meinem Ausbilder damals, wurde geredet. Hier, die will sich trennen. Und ich habe auch mit ihm geredet. Ich brauche Unterstützung. Ich darf nicht alleine sein. Und. Weil meine Gefahr, dass ich wieder zurückging, muss ich selber gestehen, war da.
Hoppala.
Weil dieses Verstand und Herz.
Passt nicht.
Das hat absolut nicht gepasst. Und habe da auch ziemlich lang drum rumgeknabbert, aber immer wieder vor Augen gehalten, du gehst kaputt.
Mit diesen Worten würde ich die heutige Folge tatsächlich mal abrupt beenden wollen.
Ja, ich glaube, da kann man sich ganz, ganz viel drüber unterhalten.
Ja, wir sind nämlich mittlerweile schon bei über einer Stunde und irgendwann hört ja die Aufmerksamkeitsspanne unserer Zuhörer auf.
Ja.
Meine Lieben, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns begleitet habt auf unserer kurzen Exkursion in die Welt des Narzissmus. Wir werden allerdings auch einen Teil 2 zu dieser Unterhaltung führen, denn wir führen die Unterhaltung jetzt weiter, tatsächlich.
Macht Sinn. Also, morgen wissen wir nicht mehr, wo wir aufgehört haben.
Absolut richtig. So, deswegen verabschieden wir uns heute von euch. Daisy, sag nochmal Tschüss, bitte.
Bye, bye.
Das war süß. Oh, das war süß. Hör auf damit jetzt. Es langt. Ist okay.
Zu süß.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei My Life, My Shit Show. In der nächsten Episode wird es sich um ein anderes Thema handeln. Und Teil 2, da spannen wir euch ein bisschen auf die Folter, wie es noch weitergeht, denn ich habe noch ein bisschen was an Narzisstinnen-Erzählungen im Petto und auch die gute Daisy hat noch ein paar Erfahrungswerte, die sie gerne mit euch teilen möchte, in der Hoffnung, dass ihr jetzt zukünftig mit etwas offeneren Augen durch die Welt läuft, aber vielleicht auch, das ist meine Hoffnung, dass ihr erkennt, dass nicht alles, was man da draußen erlebt, direkt Narzissmus ist. Manchmal ist es halt auch einfach nur ein Arsch. Ohne dass ein Störungsbild hinten dran steht.
Oder eine Arschin.
Arschin, oh, das
ist schön. Anderes ist mir gerade nicht eingefallen. Es gibt ja nicht nur männliche Wesen.
Genau. So, also wir wünschen euch für heute erstmal einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und denkt dran, bleibt weiterhin offen und bleibt weiterhin neugierig. Wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Tschüss.